Bei dem Pusillen ist der Flieger.
Tagsüber habe ich keine Angst. Ich arbeite im Hof, ich bin beschäftigt und ich vergesse das. Aber wenn es Abend wird und in der Nacht die Alarme losgehen, dann sitzen wir da und hören zu. Wenn es drüben im Hafen ruhig ist, dann bedeutet das, dass da etwas sein wird, dass etwas passiert. Drohnen sind im Anflug.
Was die Rumänin Daniela Tanase mit drüben im Hafen meint, ist die ukrainische Hafenstadt Ismail. Zwischen dieser Hafenstadt und dem rumänischen Dorf Plauro, in dem Daniela lebt, liegt nur die Donau. Und an dieser Stelle ist der Fluss eher schmal. Die wenigen Einwohner, die noch da sind, wollen bleiben. Trotz des Krieges, der im wahrsten Sinne des Wortes vor ihrer Haustür stattfindet.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Und vielleicht steht ja das Ausharren der Menschen in Plauro für die generelle Haltung der Rumänen, die die Ukraine in großer Mehrheit unterstützen. Denn Rumänien spürt als Nachbarland der Ukraine unmittelbar, was dieser Krieg bedeutet. Russland bombardiert ukrainische Donauhäfen und die sind zum Teil nur 400 Meter vom rumänischen Ufer entfernt. Hinzu kommen Minen und Drohnen. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hilft das Land zum Beispiel beim Export des ukrainischen Getreides. Unsere Korrespondentin Silke Hane war in Plauro und in dem Schwarzmeerhafen Konstanza, der ziemlich am Limit entlangschlittert.
Eine Nacht Ende August im Donaudelta, nahe der Schwarzmeerküste. Russland attackiert die Ukraine mit einem Kampfdrohnengeschwader. Die ukrainische Luftabwehr hält dagegen. Gefilmt wird all das in Rumänien von Bewohnern des kleinen Dorfs Plauro, direkt an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Rumänien und die Ukraine trennt hier nur ein schmaler Arm der Donau. Bevor der Fluss ins Schwarze Meer mündet, verzweigt er sich in ein großes Delta. Selbst die schiffbaren Kanäle sind hier lange nicht so breit wie der Donau-Hauptstrom. Der russische Krieg gegen die Ukraine findet hier wortwörtlich vor der Haustür statt. Und Rumänien zeigt sich hilfsbereit. Das Land spielt eine Schlüsselrolle beim Export ukrainischen Getreides. 130 Kilometer südlich von Plauro liegt der Seehafen Konstanza am Schwarzen Meer. Ein LKW entlädt gerade seine Fracht im Getreideterminal der Firma Comvex. Rund um die Uhr kommen Laster, Güterzüge, Seeschiffe und Lastkähne im größten Hafen Rumäniens an. Hier wird das Getreide entweder direkt auf große Schiffe verladen oder einige Tage zwischengelagert. Comvex betreibt den größten Getreideterminal im Hafen. Ein Drittel des Geländes wird von großen Silos eingenommen. Mit dem Aufzug und über Gitterstege und Treppen kann man auf etwa 40 Meter hinaufsteigen. Gigantische Pumpen entladen hier das Getreide in die runden Silos. Insgesamt 24 davon überblickt man von oben mit rund 200.000 Tonnen Kapazität. Allein Comvex schlägt so viel Getreide, Mais und Ölsaaten um, dass die Silos zweimal im Monat geleert und wieder gefüllt werden. Und der ganze Hafen schafft noch mehr, erklärt Viorel Panait, der Chef von Comvex.
Die Statistik für den Monat August zeigt, dass wir im gesamten Hafen von Konstanza 2,7 Millionen Tonnen umgeschlagen haben, was etwa 73% des gesamten Getreideexports der Ukraine ausmacht.
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde in Konstanza kein Gramm ukrainisches Getreide exportiert. Um das zusätzliche Aufkommen zu schaffen, wurden im Hafen laut Panait Zollverfahren digitalisiert, Bahnschienen erneuert, Straßen ausgebessert. Und Rumänien hat der Ukraine zugesagt, die Getreideausfuhren weiter zu steigern. Dafür soll die in die Jahre gekommene Infrastruktur des Hafens weiter auf Vordermann gebracht werden. Zuletzt hat die Regierung Projekte im Hafen von umgerechnet rund 280 Millionen Euro in den nächsten 4 Jahren auf den Weg gebracht. Investitionen im Umfang von weiteren 500 Millionen Euro sind in Planung, ebenfalls bis 2027. Eine Riesenchance sei das für den Hafen Konstanza, sagt der niederländische Unternehmensberater Gert Bosra. Er arbeitet seit fast 40 Jahren in der Handelsschifffahrt und seit 1990 auch immer wieder in Constanța.
Für mich hat Constanța langfristig das gleiche Potenzial wie zum Beispiel der Hafen von Rotterdam. Er hat eine ähnliche Infrastruktur. Warum hat sich der Hafen von Rotterdam so schnell entwickelt? Ganz einfach. Die Europäische Union, freie Grenzen, wenig Formalitäten. So konnten die Waren schnell und effizient befördert werden. Und Constanța hat das gleiche Potenzial. Aber wir müssen aufwachen.
But we need to wake up.
Denn für Bosra ist der Hafen Constanța gerade der Flaschenhals beim Export ukrainischen Getreides. Bosra arbeitet mit Trading Line zusammen. Ein Unternehmen, das Getreide nicht über das Schwarze Meer, sondern mit Flachbodenkähnen über die Donau und den Donau-Schwarzmeerkanal im rumänischen Hinterland aus der Ukraine bringt. Neben Formalitäten an der rumänisch-ukrainischen Grenze sei das Chaos im Hafen Constanța dabei der größte Zeitfresser. Mit dieser Meinung ist Bosra nicht alleine. Eine der größten Donaureedereien ist Navrom Galați. Hauptgeschäftsführer ist Cătălin Ciganuș.
The most important blocking point is Constanța.
Der wichtigste Blockadepunkt ist Constanța. Denn vor dem Krieg hielten sich dort normalerweise etwa 200 bis 250 Kähne auf. Im Moment sind am Anlegeplatz 600 Kähne.
Von seinen Kähnen seien gerade 40 nicht vertäut und trieben einfach im Hafen. Das führe ständig zu Schäden, sagt Ciganuș. Das boomende Geschäft mit ukrainischem Getreide führt also nicht nur zu mehr Einnahmen.
Im Vergleich zu 2022 sind die Kosten für die Besatzung und auch für Reparaturen gestiegen. Und wir sprechen hier von 30-35%. Davon 70% für die Heuern, 30% für die Reparaturen, ungefähr.
Beobachten kann man das Chaos im Hafen aus der Kommandozentrale von Trading Line. Ein Großraumbüro, dunkelgrauer Teppich, das Radio dudelt leise im Hintergrund. An zwei Wänden hängen vom Boden bis zur Decke Dutzende Monitore. Trading Line hat seine schwimmenden Kräne im Hafenbecken und die rund 60 Lastkähne auf der Donau mit Kameras ausgestattet.
Hier haben Sie einen Eindruck von der Anlegestelle für die Kähne. Diese Situation ist noch in Ordnung. Aber Sie sehen, wie sich der Kahn bewegt. Und daneben sehen Sie die ganzen anderen. Ich meine, jetzt ist es windstill. Aber stellen Sie sich vor, es ist Wind. Da sind Unfälle fast schon vorprogrammiert.
Auch im restlichen Hafen sind die Abläufe nicht optimal. Gert Bosra zeigt auf einen Bildschirm.
Sehen Sie, das ist ein schwimmender Kran. Er wartet bereits 24 Stunden, um weiter zu entladen. Das Schiff da läuft aber nicht aus. Es findet also kein Betrieb statt. Das Schiff ist leer, es muss weg. Aber es wartet bereits seit fast 24 Stunden auf die Formalitäten.
Auch vor dem Entladen würden die Seeschiffe bis zu 8 Stunden warten, sagt Bosra. Jede Stunde koste eine Reederei etwa 1.000 Euro. Bosras Blick huscht über die Monitore. Auf manchen zeigt die Kamera nur groben dunklen Stoff. Seit die Häfen in der Ukraine bombardiert werden, sollen Schiffe ihre Kameras verdecken, falls die Signale von Russland abgefangen werden. Bei einer Kamera ist die Abdeckung verrutscht. Ein Kollege von Bosra gesellt sich dazu und zeigt auf deren übertragenes Bild. Zu sehen, ein graues Silo mit Rußspuren an der Fassade. Es ist das Silo im ukrainischen Hafen Ismail, das im August bombardiert wurde. Schräg gegenüber von Familie Tanases Haus im rumänischen Dorf Plauru. Tagsüber ist das Dorf Plauru am Kilia-Arm der Donau ein verschlafenes Kaff. Nachts fliegen nun Kampfdrohnen in der Nähe des Dorfs. Das raubt der Bewohnerin Daniela Tanase den Schlaf.
Tagsüber habe ich keine Angst. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich arbeite im Hof, ich bin beschäftigt und ich vergesse das. Aber wenn es Abend wird, Nacht, und in der Nacht die Alarme losgehen, dann sitzen wir da und hören zu. Wenn es drüben im Hafen ruhig ist, dann bedeutet das, dass da etwas sein wird, dass etwas passiert. Drohnen sind im Anflug.
2 Kilometer von Tanases Haus entfernt ist ein großes Loch im Waldboden. Die Bäume ringsum sind verkohlt. Anfang September schlugen hier Teile einer Drohne ein.
Das Haus bebte, das Bett bebte, alles bebte. Wie ein Erdbeben war es, als es auf den Boden aufschlug. Andererseits ist es gut, dass es nicht auf unsere Häuser gefallen ist, sondern 1,5 Kilometer weiter. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es auf unser Haus gefallen wäre. Ich glaube, das wäre schrecklich gewesen.
Die rumänische Armee hat die Beweise gesichert. Auf dem Waldboden finden sich nur noch schwarze Kunstfaserfetzen. Auf einigen kleben wabenartige Materialreste. Daniela Tanasse glaubt, dass es sich um Fiberglas handelt, also mit Glasfaser verstärkten Kunststoff.
Ich weiß das, weil mein Mann das Boot damit repariert, wenn etwas kaputt ist. Deshalb wissen wir, was Fiberglas ist. Etwas Leichtes, das für jeden zugänglich ist.
Berichten zufolge setzt Russland für seine Attacken billige Drohnen vom Typ Shahed ein, die ursprünglich in Iran entwickelt wurden. Die Herstellung kostet laut Militärexperten zwischen 20.000 und 50.000 Dollar pro Stück. Die dreieckigen Drohnen mit Sprengladung an Bord werden zunächst mit Hilfe einer Rakete in die Luft geschossen, dann fliegen sie mit kleinem Propellermotor autonom ans Ziel, wo sie einschlagen. Um die Bewohnerinnen und Bewohner von Plauru vor umherfliegenden Drohnenteilen zu schützen, hat die Armee mittlerweile 2 überirdische Schutzräume gebaut. Mircea Mushat sitzt in einem davon und erklärt den Aufbau. Er ist Teil der Ingenieurbrigade, die die Stahlbetonräume innerhalb weniger Tage hier aufgebaut hat.
Sie bestehen aus vorgefertigten Betonelementen, sind 9,60 Meter lang, innen 2 Meter breit und etwa 1,50 Meter hoch. Im Inneren können bis zu 30, 40 Personen untergebracht werden.
Das sind mehr als in Plauru leben. Unterdessen befüllen Mushats Kameraden draußen Sandsäcke, die rund um den Schutzraum gestapelt werden und vor Splittern schützen sollen. Am Ende werfen die Soldaten ein Tarnnetz über das Konstrukt. So improvisiert die Schutzräume sein mögen, sicherer als die Häuser und Hütten der meisten Dorfbewohner dürften sie auf jeden Fall sein.
Das ist ein sehr großer Unterschied. Im Vergleich zu einem Haus ist es hier garantiert viel sicherer. In Anbetracht möglicher Drohnenabstürze oder Drohnentrümmer sind diese Schutzräume für diese Arten von Objekten sicher.
Anfangs leugnete die rumänische Staatsführung die Vorfälle. Inzwischen bestreitet niemand mehr, dass Drohnenteile hier eine Gefahr sind. Sehr unterschiedliche Ansichten gibt es aber über die heikle Frage, ob die russischen Kampfdrohnen vor ihrem Absturz über dem Dorf gekreist sind, also in rumänischem Luftraum. Mihailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, warf Rumänien vor, die Drohnen würden vor ihren Attacken in Ruhe über Rumänien offiziell zufliegen. Die rumänische Seite weist das scharf zurück. Doch in Plauru sind sich die Leute nicht so sicher wie Regierung und Militär. Der Bürgermeister von Plauru ist Tudor Cenega. Er hat die Mutmaßungen der Dorfbewohner an rumänische Medien weitergetragen und sich dafür Ärger mit, wie er sagt, Offiziellen in Bukarest eingehandelt. Cernega ist angespannt. Plötzlich steht sein verschlafener Landstrich im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Wenn er aufgewühlt ist, springt seine Stimme eine Tonlage nach oben.
Wahrscheinlich kommen die Drohnen in diese Richtung, um nicht von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen zu werden, weil es an der Grenze ist und sie nicht auf sie schießen. Und die Leute sagten, dass sie über ihnen tosten. Ich habe dann nichts weiter getan, als die Probleme, den Terror, dem die Einheimischen ausgesetzt sind, bekannt zu machen.
Eindeutige Bildaufnahmen davon existieren bisher nicht. Über Plauru ist es nachts stockdunkel. Das Dorf hat nicht einmal fließend Wasser, von Straßenbeleuchtung ganz zu schweigen. Der Ukraine-Krieg hat Rumänien ins Zentrum der Geopolitik katapultiert, ohne dass das Land darauf vorbereitet war. Jetzt muss es sich anstrengen, um der Lage gerecht zu werden. Man sieht es bei der Wirtschaft und in dem kleinen ärmlichen Dorf Plauro. Dessen Bürgermeister hofft, dass die viele Aufmerksamkeit für seinen Landstrich nach den Drohnenattacken vielleicht für etwas gut ist.
Vielleicht nehmen bei dieser Gelegenheit, und das ist halb Spaß, halb Ernst, einige Institutionen zur Kenntnis, dass wir da kein Telefonsignal haben, kein Trinkwasser und dass die Straße so ist, wie sie ist.
Lange Zeit war Rumänien ja das Stiefkind Europas. Doch Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die strategische Bedeutung dieses Mitgliedstaates von EU und NATO deutlich erhöht. Diese Relevanz wird mit ein Grund dafür sein, dass sich das Land an dieser Stelle so stark engagiert. Und doch, warum ist Rumänien mit seiner uneingeschränkten Solidarität für die Ukraine so eine Ausnahme unter den östlichen EU-Ländern? Beispiel Weizenimporte. Polen und die Slowakei zum Beispiel wollen sie nach wie vor nicht erlauben. Warum ist Rumänien, obwohl es durch Russlands Krieg gegen die Ukraine unmittelbar betroffen ist, so solidarisch mit der Ukraine? Das möchte ich von Miriam Kosmil wissen. Sie ist Osteuropa-Expertin bei der Bertelsmann Stiftung. Hallo, Frau Kosmil.
Hallo, Frau Wohlan.
Frau Kosmil, schlechte Erfahrungen mit Russland als Besatzungsmacht haben ja alle Länder des sogenannten ehemaligen Ostblocks bis 1989 gemacht. Und dennoch scheint mir Rumänien da als Positivbeispiel herauszuragen. Wie kommt das?
Ja, Rumänien fällt positiv auf. Das liegt auch an hochrangiger Besuchsdiplomatie. Es ist ja ein ganz komplexes Netz von Faktoren, das internationale Beziehungen beeinflusst und die Solidarität zwischen Nationen ganz besonders. Dazu gehört neben den von Ihnen angesprochenen historischen Erfahrungen, Sicherheit, Wirtschaftsinteressen, politische Übereinstimmungen, die öffentliche Meinung und sicher auch die Persönlichkeiten von Führungspersonen. Rumänien ist mit seiner geografischen Lage in einer ganz besonderen Rolle. Spezifisch die Lage am Schwarzen Meer sowie die Nachbarschaft und die historischen Verbindungen zur kleinen Republik Moldau. Rumänien hat also unmittelbare Sicherheitsinteressen zusätzlich wegen des eingefrorenen Konflikts im wirtschaftlich und militärisch von Russland kontrollierten Transnistrien, also dieser moldauischen Enklave. Und nachdem Russland im Juli dieses Jahres die Schwarzmeer-Getreide-Initiative aufgekündigt hat, fahren ja Frachtschiffe mit ukrainischen Exporten durch rumänische Hoheitsgewässer. Also durch einen vom Ufer aus 20 Kilometer schmalen Streifen, wo sie Schutz vor russischer Störung ihrer Fahrten suchen. Womit ich jetzt eben zu den rumänischen Wirtschaftsinteressen komme und den politischen Führungspersonen, Präsident Klaus Johannes, Präsident Zelensky, beide unterstrichen die strategische Partnerschaft ihrer beiden Länder. Der ukrainische Ministerpräsident Schmihal nannte Rumänien eines der wichtigsten Transitländer für ukrainisches Getreide. Rumänien nimmt die herausfordernde Situation zum Anlass, eigene Infrastruktur zu modernisieren. Neben diesem Schwarzmeerhafen Konstanza etwa Grenzübergänge, andere Verkehrswege, auch mit europäischer finanzieller Unterstützung.
Wenn wir uns dagegen Polen und die Slowakei ansehen, da gab und gibt es schon auch Risse in der Solidarität zur Ukraine, Stichwort Weizenimporte. Hat das etwas damit zu tun, dass in diesen beiden Ländern eine gespaltene Gesellschaft das Regierungshandeln mitbestimmt?
Auch da möchte ich wieder mit Rumänien als Positivbeispiel kommen, denn Rumänien versucht, die eigene nationalistische, ukrainisch-kritische Teile der Bevölkerung auch ein Stück weit damit einzuhegen, dass es gegenüber der Ukraine Sprache und Minderheitenrechte thematisiert. Also die Ukraine soll die Politik aus Sowjetzeiten beenden, die eine moldauische Sprache, also der Republik Moldau, aufzwang, rumänisch-kyrillisch geschrieben, um sich vom Rumänischen abzusetzen, also von den geschichtlichen, kulturellen und sprachlichen Beziehungen. Rumänien sieht Moldauisch als künstlich, kann sich auch auf das Verfassungsgericht Moldaus berufen. Das ist bedeutsam, weil in der Ukraine etwa 500.000 ethnische RumänInnen und MoldauerInnen leben. Das ist die zweitgrößte ethnische Minderheit. Auch das ist eben ein Beispiel für politische Lösungen, für einen Umgang mit Problemen, anstatt sie eben zu instrumentalisieren oder einzusetzen, eben gegenüber kritischen Teilen in der Bevölkerung.
Rumänien als Positivbeispiel, was würde das denn jetzt bedeuten für die Slowakei? Oder nehmen wir auch Polen? Also das Land hat von Anfang an die Ukraine sehr unterstützt, aber in der letzten Zeit hat man gesehen, dass nationale Eigeninteressen wichtiger wurden. Nun die Parlamentswahl am 15. Oktober und Donald Tusk und sein Oppositionsbündnis haben gewonnen. Und die unterstützen ja schon die EU-Linie. Auch hier also eine Kehrtwende, getragen sozusagen von der Spaltung in der Gesellschaft. Wie kann man damit umgehen?
Also ich habe die Solidarität der polnischen Gesellschaft gegenüber den Ukrainerinnen schon als gesamtgesellschaftliche Unterstützung wahrgenommen. Angesichts dieser komplexen geschichtlichen Ukraine-Polen-Beziehungen ist das schon bemerkenswert. Und bei allen teilweise sehr emotionalen Auseinandersetzungen, auf die Sie angespielt haben, hat ja beispielsweise auch nie wirklich in Frage gestanden, dass Polen Drehkreuz für Waffenlieferungen auf dem Weg in die Ukraine bleibt. Also wirklich nennenswerte anti-ukrainische oder pro-russische Demonstrationen wie in der Slowakei gab es in Polen nicht. Das mag auch an der traditionellen USA-Freundlichkeit in Polen liegen. Ich gebe Ihnen recht, das Wahlergebnis in Polen ist dennoch der Ausgangspunkt für neue Politik und Kommunikation. Der aller Voraussicht nach nächste Regierungschef Tusk muss aber keinen nennenswerten, gegen die Solidarität mit der Ukraine aufgestellten Teil der Bevölkerung mitnehmen, meiner Meinung nach. Auch wenn es dort Konkurrenz um knappe Ressourcen wie Wohnraum oder Ähnliches gibt. Die EU muss ja in beide Richtungen damit umgehen, dass Regierungen wechseln. Also im Sinne von die EU blockieren, Ungarn, schlimmstes Beispiel, jetzt vielleicht die Slowakei. Aber eben auch, dass die Bevölkerung aufstehen, sich bemerkbar machen und damit die EU wieder voranbringen, indem sie eben so eine Regierung abwählen.
Soweit die Osteuropa-Expertin der Bertelsmann Stiftung Miriam Kosmehl darüber, was das Besondere an der Beziehung zwischen Rumänien und der Ukraine ist, die positiven Veränderungen in Polen, die ja für die EU nicht gute Entwicklung in der Slowakei und über das Vertrauen in die Demokratie. Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut fanden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.